Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ist die Party vorbei? Fragezeichen. So haben wir diesen Beitrag genannt. Jetzt werden wir gleich aber zunächst in der Lausitz sein, in Löbau. Das ist eine sächsische Kleinstadt, aber interessante Architektur verbirgt sich dort. Alles weitere gleich. Haus Schminke, dem werden wir einen Besuch abstatten. Hauptsache heute in der Sendung, ich bekomme Besuch. Valentina Smekalina aus Moskau wird hier hineinschneien und sie möchte uns ein wenig helfen, Russland, also ihr Land, besser zu verstehen. Ein Land im Spiegel seiner Sprache. Ich bin mit Ihnen sehr gespannt auf nachher. Das kommt dann um 11:50. So, jetzt wissen Sie alles, was wir vorhaben. Nochmal herzlich willkommen. Und wir lassen zunächst den Dresdner Kammerchor singen.
Ich bin durch einen grasgrünen Wald, da wird mich die Vögelein singen. Sie sangen so jung, sie sangen so alt, die kleinen Vögelein in dem Wald, die will ich so gerne wohl singen. Stimm an, stimm an, Frau
Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Also, wir beginnen in Löbau. Dieses Städtchen werden Sie gleich kennenlernen. Letztes Jahr haben wir ja das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum gefeiert. Bauhaus, eine Strömung unter vielen im modernen Bauen Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Architekt Hans Scharoun zum Beispiel ist einer der Hauptvertreter des organischen Bauens. Er entwarf Häuser nicht streng nach formalen Gesichtspunkten, wie etwa Le Corbusier oder Mies van der Rohe, sondern er entwickelte Gebäude, die sich an den Bedürfnissen ihrer Nutzer orientierten. Zwar hat er die Ideen für Hochkaräter wie die Berliner Philharmonie oder die Staatsbibliothek entworfen, aber das Haus, das den Höhepunkt in seinem Werk bildet, das steht fern der Metropole, nämlich in der sächsischen Kleinstadt Löbau, unweit der tschechischen und polnischen Grenze. Iris Milde war dort und sie nimmt uns jetzt mit.
Das ist die Liebe der Matrose, auf die Dauer, lieber Schatz, ist mein Herz kein Ankerplatz.
Das spitz nach vorn ragende flache Dach ist der Bug, die darunterliegenden Terrassen sind die Decks. Das majestätische Schiff spiegelt sich im Gartenteich. Es sieht aus, als könne es jeden Moment in See stechen. Dieses Gefühl muss auch Fritz Schminke gehabt haben, als er, seine Frau und die vier Kinder mit gepackten Koffern 1933 endlich vor der fertigen Villa standen. Gleich dahinter seine Nudelfabrik, die Anker Teigwaren. Bis heute wird das Haus Schminke im Volksmund liebevoll als Nudeldampfer bezeichnet. Musik. Die Eingangshalle ist ein nach oben offener, lichter Raum. Zu beiden Seiten eröffnen große Fensterfronten Blicke in den Garten.
Die Verbindung von Haus und Natur ist ein ganz zentrales Thema. Ist ganz wichtig. Charlotte Schminke, die Bauherrin, der war sehr viel daran gelegen, die Natur auch mit ins Haus zu holen. Die war eine große Pflanzenfreundin. Gleichzeitig war ihr die alte Wohnung, wo Schminkes hier in Löbau vorher wohnten, zu dunkel. Die brauchte mehr Licht, mehr Freiheit.
Julia Bojarin arbeitet für die Stiftung Haus Schminke. Die kümmert sich um den Erhalt der von Architekt Hans Scharoun entworfenen Ikone. Denn das Haus Schminke gehört, wie auch die Villa Tugendhat, zu den vier wichtigsten Wohnhäusern der klassischen Moderne.
Hans Scharoun gilt in der Kunstgeschichte als Vertreter des organischen Bauens, was impliziert, dass sich am Menschen orientiert wird. Und der war nicht in Dessau am Bauhaus, sondern in Breslau an der Akademie. Und dort war allgemein das Entwerfen eben ein anderes als in Dessau.
Während Mies van der Rohe oder Le Corbusier streng nach gestalterischen Gesichtspunkten entwarfen, richtete sich Scharoun vor allem nach den Bedürfnissen seiner zukünftigen Nutzer. Mit der Familie Schminke verband den Architekten eine enge Freundschaft. Er war oft in Löbau zu Besuch. So konnte er seine Entwürfe genau an die Gewohnheiten der Familie anpassen. Auch deshalb gilt das Haus Schminke als Höhepunkt in seinem Schaffen.
Im Endeffekt hat Hans Scharoun relativ viel Zeit gehabt, um auch viele Details sehr genau durchzuplanen, was daran liegt, dass die Weltwirtschaftskrise bewirkte, dass Fritz Schminke eine ganze Weile kein frisches Geld von der Bank bekommen hat. Eigentlich wollten Schminkes ausziehen, weil sich das dritte Kind ankündigte. Als sie dann hier eingezogen sind, waren es schon vier.
Das Wohnzimmer ist von der Eingangshalle nur durch eine Schiebetür aus Glas getrennt.
Im Wohnzimmer merkt man schon ganz wunderbar, dass das Haus sich vor allem durch seine fließende Raumabfolge auszeichnet. Also man merkt, dass ein Raum in den anderen übergeht. Es gibt nicht so richtig getrennte Zimmer hier unten, gerade im Erdgeschoss. Es ist so der Lebensbereich.
Im Wohnzimmer, gegenüber dem Panoramafenster mit Blick in den Garten, steht ein gewaltiges Ecksofa von 8 Metern Länge.
Die jüngste Schminketochter erzählt immer gerne, dass sie da alle zusammen Mittagsschlaf drauf machen mussten. Sie und ihre 3 Geschwister, also waren 4 Kinder.
Die Schminkes wollten ein Haus, in dem sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen wohlfühlen. Statt einem Spielzimmer gab es im Erdgeschoss einen großzügigen Spielbereich, nämlich dort, wo auch das gesamte Familienleben stattfand.
Eins der schönsten Details, wahrscheinlich auch das meist fotografierte Detail im Haus Schminke, sind diese kleinen bunten Bullaugen in den Terrassentüren. Die sind in allen Terrassentüren integriert. Das ist ein Detail, das hat Hans Scharoun explizit für die Kinder der Schminkes eingebaut. Und das war so gedacht, dass die Kinder dort durchschauen können, ist genau auf Kinderaugenhöhe eingebaut. Und die Welt in anderen Farben sehen können. Und das funktioniert wunderbar. Hier ist Orange, es gibt noch Blau und Rot.
Von der Wohnstube gehen wir in den danebenliegenden Wintergarten. In der Mitte steht ein Tisch, rundherum Korbstühle nach Entwürfen von Mies van der Rohe. Julia Bojarin deutet auf die Terrassenlampe vor der Glasfront und drückt ein paar Schalter.
Die Schminkes haben das ihren Mond genannt und den konnte man tatsächlich auch damals schon in 3 unterschiedlichen Farben anschalten. Also je nach Laune, wie man sich gerade so fühlt, gelb, weiß oder rot, so konnten die sozusagen ihre Terrasse beleuchten.
Damit die exotischen Pflanzen möglichst viel Licht bekamen, ist die südliche Glasfassade schräg gestellt.
Es gab damals schon den Teich dort unten, man konnte über eine kleine Treppe dort runtergehen.
Mit einer Kurbel konnte man wie in einem Gewächshaus Lüftungsfenster öffnen.
Industrielle Technik, ne? Das sind so Maschinenbauer-Details, die irgendwie Fritz Schminke und Hans Scharoun, glaube ich, sehr gut gefallen hat. Also es gibt hier unheimlich viele Details, die an Schiffe erinnern und gleichzeitig auch an diese Betonung von technischem Fortschritt.
Die Verwendung von Formen aus dem Schiffsbau war das Markenzeichen des geborenen Bremers Scharoun. Die gesamte Struktur des Hauses erinnert an ein Kreuzfahrtschiff. Im Erdgeschoss sorgen die Salons mit großen Panoramafenstern für den bestmöglichen Blick auf den Garten mit seinen alten Gehölzen, dem scheinbar wogenden Steingarten und sich wiegenden Schilf am Teich. Im Obergeschoss dagegen führt ein langer Gang zu den Schlafkabinen. Die Kinderzimmer sind tatsächlich so eng wie Schiffskojen.
Der Witz dahinter ist aber, es ist kein Kinderzimmer, sondern es ist ein Kinderschlafzimmer. Die Kinder haben unten gespielt, hier oben wurde wirklich nur geschlafen.
Ganz am Ende des langen Gangs liegt das Elternschlafzimmer.
Hier oben ist dann tatsächlich auch die Kommandobrücke. Hier steht der Kapitän am Steuerrad. Sie gucken vorne über die Bugspitze aufs Meer.
Der Blick gleitet in den Garten und die dahinterliegende Landschaft.
Das Elternschlafzimmer ist gar nicht so ein kleiner Raum wie die Kinderschlafzimmer. Es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Zimmer. Bisschen verrückt kommt einem die Stellung der Betten vor. Die Betten waren nicht als großes Ehebett geplant, sondern standen tatsächlich so ausgerichtet nach den Himmelsrichtungen. Denn Frau Schminke war Frühaufsteherin, guckt nach Osten, wird also von der Morgensonne wachgekitzelt. Und wenn sie aufwacht, schaut sie ins Grüne. Herr Schminke schlief in diesem Bett hier und man muss sich vorstellen, dass die Betten jeweils am Kopfende so eine raumhohe Holzplatte nochmal hatten. Bei Herrn Schminke war auf der Rückseite noch ein Spiegel drauf, das heißt, das Sonnenlicht am Morgen wird gleich wieder rausgeschmissen. Und Herr Schminke, wenn er aufsteht, guckt als erstes aus dem Fenster auf seine Fabrik.
Und jetzt kommt der Mann!
Als die Schminkes in ihr Lebensschiff, wie Scharun es nannte, einzogen, waren die Nationalsozialisten bereits an der Macht. Fritz Schminke wurde zum Kriegsdienst einberufen und geriet in Gefangenschaft. Der einzige Sohn Harald fiel 1943, erzählt Julia Bojarin.
Die Mutter war mit den Töchtern dann noch in Löbau. Zeitweise mussten die kurz in die Fabrik ausziehen, weil das Haus erst mal besetzt wurde von der Roten Armee. Aber sie durfte dann wieder zurück ins Haus, ist aber Anfang der 50er dann aus Löbau weggegangen. Die Schminke sind alle im Westen gelandet.
Fritz Schminke konnte nicht in der DDR bleiben, weil er als Kriegsverbrecher galt. Seine Fabrik hatte die Wehrmacht mit Nudeln beliefert. Es gab erste Pläne Scharuns für ein neues Haus der Schminkes in Celle, die aber nicht realisiert wurden, da die Ehe zerbrach. Und das Haus selbst?
Geht voran, Pionier, denn die Heimat ruft nach dir. Unsere Zeit geht mit schnellen Schritten.
Das Haus war sehr lange Kreispionierhaus, wurde dadurch immer genutzt, was natürlich sehr positiv ist fürs Gebäude. Aber man muss schon sagen, dass von der Inneneinrichtung damals relativ viel verloren gegangen ist.
Das Schiff lag auf dem Trocknen, obwohl es schon in den 70er Jahren unter Denkmalschutz gestellt wurde. Glücklicherweise ist das frühere Aussehen auf Fotos gut dokumentiert und alle festen Einbauten, wie Schränke oder auch die Küche, angelehnt an das Prinzip der legendären Frankfurter Küche, sind weitestgehend erhalten geblieben. Spätestens in der Küche wird klar, dass Hans Scharun nichts dem Zufall überlassen hat. Alles sollte so praktisch sein wie möglich.
Hier ganz besonders schön die Gewürzgläser. Ich ziehe mal eins raus. Die Gewürzgläser, die man also am Deckel rauszieht, den Deckel gleich in der Hand hat, dann öffnen kann. Das ist ein Bajonettverschluss, das heißt, es reicht eine Vierteldrehung, um es aufzumachen, dass man nicht umgreifen muss beim Schrauben. Und Sie sehen hier, die hatten wirklich eine Gummidichtung drin, sodass die Gewürze luft- und feuchtigkeitsdicht gelagert sind. Und dadurch, dass man dieses ganze Glas in der Wand versenkt, sind die auch lichtgeschützt.
Statt Griffen sind nur einfache Löcher in Schubladen oder Schranktüren gebohrt, damit das Hausmädchen nicht mit der Schürze hängen bleibt. Die Arbeitsfläche ist dunkelgrün, weil Grün keine Fliegen anzieht. Nach 1990 verzichteten die Töchter der Schminkes auf eine Rückübertragung zugunsten der Stadt Löbau. Die ließ das Haus sorgfältig sanieren und öffnete es für Besucher. Die Nudelfabrik stellte 1992 die Produktion ein. Kürzlich habe Löbau das Gelände erworben, erzählt die studierte Bauingenieurin Julia Bojarin begeistert. Eines Tages soll dort das Stadtmuseum einziehen.
Haus und Fabrik gehören auf eine ganz spannende Art zusammen. Also Fritz Schminke hätte das Haus nie gebaut, wenn er die Fabrik nicht besessen hätte. Aber ganz spannend ist, dass es an der Fabrik auch Umbauten von Hans Scharun gibt. Und Hans Scharun hat eigentlich keine Industriebauten in seinem Portfolio. Das lag einfach daran, dass der nach 1933 nicht emigriert ist. Der ist in Berlin geblieben, hat aber keine öffentlichen Aufträge mehr bekommen. Im Endeffekt hat er sich über Wasser gehalten mit privaten Bauvorhaben für Freunde und Kollegen und so weiter.
Scharun entwarf später noch zahlreiche Bauten wie die Berliner Philharmonie oder das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Aber das Haus Schminke blieb unübertroffen. Das Haus, das ihm, wie er selbst sagte, das Liebste war.
Ein Auszug aus der Fuge 3 vom Album Feininger Impulse, ein Klavierstück des Bauhauskünstlers Lionel Feininger. Von 1922 hörten wir, einer der wenigen, die auch komponierten, bedeutender Künstler der klassischen Moderne. Und im Haus Schminke, über das wir gerade von Iris Milde gehört haben, gab es 2019 unter anderem ein Konzert mit Feininger Musik unter dem Motto »Wie klingt Bauhaus in der Musik?« Helles Licht, klares Wasser, pittoreske Dörfer, malerische Buchten, Zikaden, Oleander, Olivenbäume. Na, wo sind wir? Sehnsuchtsziel der Deutschen? Mallorca, Mallorca. Sorgt gerade für viele Schlagzeilen. Auf Mallorca hat es Corona-Partys gegeben von Spaniern, Deutschen und Engländern. Die Regierung hat daraufhin die Maskenpflicht verschärft. Eine Maske muss auch im Freien getragen werden, wenn man nicht gerade am Strand oder am Pool liegt. Meistens sehen wir nur Bilder von der Hauptstadt Palma de Mallorca, aber die größte balearische Insel hat so viele kleine Städte mit Häfen, wie zum Beispiel Port Andratx, das im Südwesten etwa 30 Kilometer von Palma entfernt liegt und eben nicht nur einen schönen Hafen hat, sondern auch viele kleine Boutiquen und Restaurants. Thorsten Philips, mein Kollege, hat sich für uns auf den Weg dorthin gemacht. Er will uns die Stimmung auf Mallorca, wie sie zurzeit herrscht, erkunden. Und sehr früh ging es für ihn los.
Morgens 4.30 Uhr. Es ist dunkel und stinkt nach Schiffsdiesel im Hafen von Port Andratx. Die Vorbereitungen vor dem Ablegen laufen. Das 100 Meter lange Netz wird auf eine Stange in 2 Meter Höhe gerollt. Drei Fischer sind auf dem 15 Meter langen und 5 Meter breiten Kahn. Er gehört zur Flotte von Fischer Blay Ferrando.
Buenos días, buenos días, buenos días.
Blay Ferrando, der etwa 1,70 Meter groß und kräftig ist, kommt mit Hemd und Bermuda-Shorts bekleidet an Deck. Ein Viertelstündchen später als die anderen. Plötzlich duftet das ganze Boot nach seinem Aftershave. Der 68-Jährige trägt das herbe Rasierwasser extra dick auf. Denn gerade ein Fischer sollte auf seine Pflege achten. Während der Arbeit im Laufe des Tages werde man schon schmutzig genug.
Es ist echt anstrengend genug. Das war schon immer meine Arbeit. Da habe ich gar nicht nachgefragt. Es gefällt mir.
Sohn Juan Ferrando justiert das Netz mit den anderen Fischern. Auch der 42-Jährige wollte nie etwas anderes als Fischer werden.
Das liegt in unserer Familie. Wir sind Fischer und lieben es. Wir brauchen erstmal eine Stunde, um zu unserem Fanggebiet zu kommen. Dann brauchen wir eine halbe Stunde, um das Netz auszuwerfen. Und dann warten wir für die Barben etwa 2 Stunden. Und bis die Garnelen in das andere Netz gehen, dauert es 6 Stunden. Dann ruhen wir uns etwas aus und bereiten die Netze für die Rückfahrt vor.
Von Corona ist hier nichts zu spüren. Keine Masken, keine Abstände. Die Fischer lieben, wie sie sagen, das Ungewisse. 40 Kilometer weit aufs Mittelmeer fahren sie raus. So wie bei der Frage, ob sie sich mit Corona anstecken oder nicht und ob das gefährlich für sie wird oder nicht, wissen sie auch nicht, ob es heute in ihrem Fanggebiet genug Barben und Garnelen gibt.
Wir wissen es nicht genau. Wir wissen gar nichts. Wir erahnen es vielleicht, aber wir wissen es nicht.
Auch sein jüngerer Sohn, der 39-jährige Blay Ferrando, ist an Bord und macht die Leinen los. Eigentlich hat sich für die Fischer durch Corona wenig verändert. Sie gingen fischen, auch als der Lockdown für Spanien galt. Da wird man als Fischer auf einmal zur systemrelevanten Person. Aber das ist den drei Vollblutfischern eigentlich gleich. Sie können sich angeblich keine schönere Arbeit vorstellen, als morgens mit der aufgehenden Sonne in See zu stechen. Auch wenn sie es genossen haben, während Corona nicht jeden Tag fischen zu müssen.
Wir arbeiten jetzt nicht mehr 5 Tage die Woche, sondern nur noch 4. Vor 2 Monaten haben wir auch nur 3 Tage gearbeitet und manchmal auch nur 2.
Dann sticht die Flotte gegen 5 Uhr früh in See. Nur durch ein paar Lichter im Hafen sind die Umrisse nach einer Minute noch schwach zu erkennen. Sie fahren aus der Förde von Port Andratx raus und werden immer kleiner. Fisch steht bei ihm auf der Speisekarte. Salvatore Garaturo. Das Restaurant ist nur einen Steinwurf vom Liegeplatz der Ferrandos entfernt. Der gebürtige Neapolitaner arbeitet im Don Giovanni. Er lebt seit 25 Jahren hier und betreibt das Restaurant seines inzwischen verstorbenen Bruders. Bei dem 52-Jährigen ging von März bis Mitte Mai gar nichts. Das Restaurant war wegen Corona geschlossen. Nun ist es mit den Abstands- und Hygieneregelungen nicht mehr so voll wie sonst im Juli. Die Gäste schauen von der Terrasse aus auf den Hafen und die Fischerboote. Dieter Wedel oder Boris Becker lassen sich hier regelmäßig im Sommer den Wolfsbarsch oder Steinbutt in Safransoße schmecken. Salvatore hat hohe Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Aber dank der extrem guten Zeiten vor Corona geht es ihm nicht schlecht. Allerdings, es hat sich was geändert.
Das Gefühl der Menschen hat sich geändert. Man weiß Dinge mehr zu schätzen, aber bevor wir keinen Impfstoff haben, müssen wir vorsichtig sein.
Er erinnert sich zurück an den 14. März, den Tag des Lockdowns in Spanien.
Wir mussten alle den ganzen Tag drin bleiben und durften nur zum Supermarkt hin und zurück. Ich hatte Pech, ich wohne nur 10 Meter vom Supermarkt entfernt, also das war ein Mini-Ausgang. Ich
war gezwungen, einen kleinen Tragitt zu machen, ich konnte mich nicht mehr entfernen.
Für ihn ist es wichtig, dass nun die deutschen Urlauber wieder auf die Insel kommen. Doch die werden gerade abgeschreckt von einer generellen Maskenpflicht im Freien. Seit dem 13. Juli gilt sie auf Mallorca. Doch auch wenn Hunderte ihre Reisen auf die Balearen storniert haben, die Touristen hier sind überwiegend glücklich.
Wir waren skeptisch, aber wir genießen es, wir lieben es. Wir bereuen es nicht, hierhin geflogen zu sein.
Wir haben es noch nie so genossen wie dieses Jahr. Echt, wirklich. Und die Maskenpflicht, ja. Dann geht man halt von der Ferienwohnung bis zum Restaurant mit der Maske. Ist doch egal.
So, einmal die Karte bitte rein.
In Port Dandratsch gibt es auch deutsche Unternehmerinnen, die sich niedergelassen haben. So wie Melanie Behrens aus München.
Die Nummer und mit Grün bitte bestätigen.
In ihrem Bikini-Shop ist sie angewiesen auf die Touristen. Doch sie hat trotz Umsatzeinbußen viel Verständnis für die neue Maskenpflicht.
Wir sind nur selber schuld. Deswegen, wenn wir uns alle nach den Regeln halten würden, dann bräuchten wir auch keine Maskenpflicht. Ja, ich find's gut. Ich stehe dazu.
Die 44-Jährige, die schon seit 15 Jahren hier lebt, hat bemerkt, dass sich durch Corona etwas ganz Entscheidendes verändert hat.
Jetzt merke ich sogar, dass die Leute, sowohl Kinder und Teenager, Erwachsene und ältere Menschen, das alles viel mehr intensivieren. Auch an den Strand gehen hier bei mir um die Ecke, da war normalerweise nie ein Mensch. In den letzten 15 Jahren war es immer leer und jetzt auf einmal ist es voll. Auch die Teenager gehen mal um 5, 6 Uhr abends und dann planschen sie rum und springen rum. Das habe ich vorher nicht gesehen. Die nehmen es einfach mehr wahr.
Sie bleibt optimistisch, wenngleich sie auch weiß, wenn jetzt noch mal ein monatelanger Lockdown käme, wäre das wohl ihr Ende als Unternehmerin auf Mallorca.
Ja, man hat schon gewisse Angst, aber man muss positiv denken. Ja, und das muss weitergehen, aufwärts gehen.
Ihr Kollege Emilio Higado, der 2 Straßen weiter Lotto annimmt und Schreibwaren verkauft, ist trotz der schwierigen Situation nicht schlecht gelaunt. Es kommen zwar weniger Touristen, aber das sei noch kein großes Problem.
Es gibt 2 unterschiedliche Tourismusregionen, die mit vielen Hotels, die haben Probleme, und die ohne Hotels, so wie wir. Hier kommen viele reiche Menschen mit einem zweiten Wohnsitz her, viele kommen mit dem Privatflugzeug. In Magaluf ist das Problem viel größer. Da sind viele Hotels und viele Hotels geschlossen. Porto Andratx, Estellens, Banja Bufar, da gibt es keine Probleme.
Estellens, Banja Bufar, la zona de residentes, estos prácticamente no tendrán problema.
Mallorca ist voll von Menschen, die einen Zweitwohnsitz haben und einfach froh sind, mal bei 30 Grad Celsius Sonne, Strand und Meer zu genießen. Deutsche wie Engländer.
Yeah, we went out last night and we said it's exactly the right vibe, it's the right number of people anymore.
Wir waren gestern Abend unterwegs und es ist genau die richtige Atmosphäre, genau die richtige Anzahl von Menschen und wirklich auch genau der richtige Abstand.
Ich denke, wir haben Glück, weil hier so viele Häuser sind. Wir müssen nicht mit anderen zusammenleben.
So it's, we're not with other people all the time, we can distance, right?
Auch auf Mallorca gibt es viele Verlierer durch Corona, weil viele Touristen weggeblieben sind. Doch die meisten Einheimischen tragen es mit Fassung, weil es ihnen vor Corona auch manchmal zu viel wurde. Bei den Fischern wie den Ferrandos zählt nur, reicht das Fischen, was sie gerne mögen, zum Überleben oder nicht? Angekommen von einem harten Tag haben sie etwa 100 Kilo Barben gefischt und sehen glücklich aus, als sie nach der Rückkehr vom Meer die Fische in verschiedene Kisten werfen. In jeder Kiste sind rote und weiße Fische auf Eis. Am Festland im Hafen wartet schon ein Händler mit seinem Sprinterwagen. Blei Ferrando wuchtet die Kisten mit Barben aus dem Schiff an Land. Er ist nicht unzufrieden mit seinem Leben ohne Corona und auch nicht mit dieser Pandemie. Trotzdem weiß er nicht, was er von den Warnungen und Regeln halten soll.
Corona
ist eine Falle, etwas Seltenes, Unwirkliches. So ist es. Na, abgesehen von den Corona-Kranken ist es komisch, eine große Lüge.
Mucha mentira, mentira.
Die Insel Mallorca ist stark vom Tourismus geprägt, aber viele Spanier, die nicht gerade Hotelbetreiber sind, hätten gar nichts dagegen, wenn es, wie durch Corona, weniger Touristen wären, die am Strand liegen oder in die Restaurants kommen. Denn viele könnten mit weniger Geld auch gut leben, so wie die Fischer, die Ferrandos.
Thorsten Philips war das, der uns Mallorca sozusagen nach Hause brachte. Elena Leda wird jetzt singen. Das ist eine bekannte sardische Sängerin. Sie lässt auf Spanisch das Auge und das Ohr übers ganze Mittelmeer schweifen, von Mallorca bis nach Alghero. Dort heißt es, von Mallorca bis Alghero grüßen sich westwärts die Segel der Schiffe. Wir alle sprechen dieselbe Sprache. Gleich nach 12 sprechen wir hier Russisch im Sonntagsspaziergang.
Desde Mallorca al Alque, desde Mallorca al Alque, es mucador de vaixes, va saludant-se ponent, va saludant-se ponent, va saludant-se ponent, va saludant-se ponent. Les oliveres al vent, antiga boira del cel, desde Mallorca al Alque, el smocador de baixes, va saludant-se ponent, va saludant-se ponent, va saludant-se ponent, va saludant-se ponent.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Und ich habe Besuch im Studio bekommen, Dr. Valentina Smekalina aus Moskau. Guten Tag, herzlich willkommen.
Dobrý den, guten Tag.
Ja, da sind wir schon fast beim Thema. Wir wollen ein wenig über die Sprache erkunden, wie es in Ihrem Land ist. Das, was wir als Urlauber, als wahre Reisende, vielleicht weniger als Urlauber, aber als wahre Reisende suchen, ist ja die Begegnung mit den Menschen der Länder, in die wir reisen. Und dazu ist die Sprache natürlich sehr wichtig, das ist ganz klar. Und über die Sprache transportiert sich eben auch das Lebensgefühl und überhaupt die Befindlichkeit der Menschen. So ist es bei uns in Deutschland, so ist es auch in Russland. Aber es gibt Unterschiede und um die soll es heute gehen in der Fortsetzung des Sonntagsspaziergangs. Den hören Sie nämlich gerade hier im Deutschlandfunk. Andrea Stopp weiterhin am Mikrofon. Meine Kollegin Sibylle Kölmel hat ein Experiment gewagt. Sie hat zwei Umfragen für uns vorbereitet. Einmal im Westen aufgenommen, im alten Westen muss man jetzt dazu sagen, also in den alten Bundesländern, und einmal in den neuen Bundesländern. Und die Frage war eben jeweils, wie ist in Ihren Augen die russische Seele zu beurteilen? Kennen Sie überhaupt Russinnen und Russen und wie ist Ihr Bezug zu diesem schönen Land Russland? Und wir hören zunächst mal in die Umfrage West hinein, aufgenommen in Einbeck in Niedersachsen.
Die Menschen dort, die teilen, also man erfährt es oft, ich war leider noch nicht da, aber in kleinen Ortschaften, man wird sofort eingeladen nach Hause, die teilen miteinander, was sie haben.
Geselligkeit, Gemütlichkeit, Stimmung, kommunikativ sind die untereinander so freundlich und herzlich.
Ja, das meine ich auch.
Nein, die Russen haben wir nicht so in guter Erinnerung nach dem Krieg.
Und Leningrad, das ist natürlich Besonderes.
Ja.
Die weißen Nächte und so.
Ja, genau. Leningrad, Petersburg. St. Petersburg, genau. Wodka.
Diesen ganz tollen Film, der in...
Chivago.
Genau, Chivago, genau. Und ja, von den Dichtern her, von den Schriftstellern.
Tolstoi.
Ja, Tolstoi, genau.
Ich denke an Dostojewski, aber mehr fällt mir dazu nicht ein. Eine besondere Atmosphäre der Zugewandtheit und zum Beispiel auch gewisse Traditionen, die man einübt, auch religiöse. Die russische Seele ist eben etwas ganz Besonderes.
Когда-то россияне Ванюши, Тани, Мани, танцуя на гулянье, открыли новый стиль. Штиблеты и сапожки под русские гармошки, под бересту и ложки прославили кадриль. Теперь почти забытая, гитарами забитая, но все же непокорная, жива кадриль задорная. Коридори-тарам-па, 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 коридори-там. Ох, коридори-тарам-па, 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 коридори-там. На дедов мы похожи, веселье любим тоже, кадриль забыть не можем, улыбка в ней и стать. Окончена работа, опять пришла суббота, и нам с тобой охота кадриль потанцевать. Кадриль моя сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Та-дам-па, тери-дари-та-дам-па, тери-дари-та-дам-па, тери-дари-там. Ох, тери-дари-та-дам-па, 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 тери-дари-там. Окончена работа, опять пришла суббота, и нам с тобой охота кадриль потанцевать. Кадриль моя сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Тери-дари-та-дам-па, 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 тери-дари-там. Эх, тери-дари-та-дам-па, 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 тери-дари-там. Тери-дари-та-дам-па, 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 тери-дари-там. Тери-дари-та-дам-па, 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 тери-дари-там.
Eine Kadri haben Sie uns mitgebracht. Valentina Smekalina, müssen wir da was verstehen vom Text?
Naja, da geht es hauptsächlich um Tanzen und am Spaß, den man daran hat.
Sie haben gerade die Umfrage auch gehört, die wir im Westen durchgeführt haben. Jetzt kommt die, die meine Kollegin Sibylle Kölmel im Osten, in Heiligenstadt, in Thüringen, besorgt hat. Es ist ja bei uns immer noch so, ein wenig wirkt die Zweiteilung, die lange Zeit der zwei Deutschlands nach. Haben Sie eher einen Blick Richtung Osten? Also erwarten Sie von den Stimmen, die wir jetzt hören, anderes als die Aussagen aus dem Westen?
Naja, schwer zu sagen. Vielleicht, ich kenne ja Deutschen sowohl aus dem Westen als auch aus Osten. Aber mit den Leuten im Osten habe ich auch sehr positive Erfahrungen gemacht. Und was mich immer frappiert hat, dass Leute sofort an die zwei, drei Wörtchen aus ihrem schulrussischen Unterricht sich erinnerten und sich riesig freuten. Und irgendwie bringt die Sprache dann auch zusammen.
Ja, genau. Und das scheint dann dort doch noch affiner zu sein. Wir hören mal rum und in diese Stimmen hinein.
Gastfreundschaftlich, ja. Und die Kinder noch, Familienleben noch, ja, bei denen noch besser als wir hier. Sie leben meistens in ärmlichen Verhältnissen, ja, das ist das. Und trotzdem zufrieden.
Also so von Erzählung her, trinken die gerne.
Gemütlichkeit, die uns Deutschen fehlt. Denn sie haben noch Heimatgefühl und wissen es auch durch Bewahrung von Traditionen zu bewahren. Und das geht uns so verloren. Wir sind zu amerikanisiert. Wir sprechen nicht mehr Deutsch.
Ich war letztes Jahr, war ich da. Also die Gastfreundschaft ist ganz super. Das Land ist super schön. Wir sind echt verwöhnt worden, als wir dort waren. Wir waren in St. Petersburg, was natürlich für mich im Moment die schönste Stadt, wo ich bis jetzt war.
Der Kosakenchor und dann im Schwansee. Früher zu DDR-Zeiten hat man ja doch mehr Kontakt gehabt jetzt. Ne? Schon allein deutsch-sowjetische Freundschaft, Brieffreundschaften hat man gehabt als Schüler. Das ist dann irgendwann weggegangen.
Ich kenne sie nur aus dem Fernsehen. Arbeiter, die hier im Fleischkombinat arbeiten und so Sachen, ne, die, aber sonst ja, mit den Russen ist ja, seitdem die hier ausgezogen sind, abgezogen, die Armee, ja, ist auch keiner mehr hier oder wenige, sagen wir mal.
Fernweh, Zusammenhalt, Geschmeidigkeit, ich weiß nicht, es war immer so mein Traumziel, Russland. Ich habe immer so ein bisschen von Russland geträumt eigentlich, das heißt, mache ich ja immer noch und irgendwann werde ich auch mal hinfahren.
Ja, das ist ihm nur zu wünschen, dass er irgendwann mal dahin kommt. Ist das aus Ihrer Perspektive, Valentina Smekalina, eine Sammlung von Klischees, die wir da gehört haben?
Ja und nein, natürlich mit Schwansee oder mit St. Petersburg oder auch mit Wodka. Aber andererseits merken Leute auch andere Charakterzüge der Russen.
Das haben wir ja gerade dann vorher auch gehört. Die russische Seele hat schon was ganz Besonderes und eine stille Sehnsucht scheint es ja doch zu geben von uns Deutschen Richtung in ihr Land. Wir wollen uns ja über die Sprache ein wenig nähern und ein bisschen besser verstehen können, wenn wir auch nicht die Sprache Russisch richtig verstehen, oder die wenigsten von uns, aber ein bisschen verstehen, wie sie denken. Sie haben uns ein Zitat gebracht, da hören wir jetzt mal in die russische Sprache hinein und Sie werden uns dann gleich sagen, was wir dort verstehen müssen.
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великой, могучей, правдивой и свободной русской.
In Tagen des Zweifels, des bedrückenden Nachdenkens über das Schicksal meiner Heimat, bist du allein mein Rückhalt und meine Stütze, o große, kraftvolle, wahrhaftige und biegsame russische Sprache. Iwan Turgenew, 1882.
Ja, was ist in Ihren Augen, Valentina Smekalina, das, was die russische Sprache reich macht?
Naja, vor allem, das ist diese Vielfalt und Biegsamkeit und diese Möglichkeit, erfinderisch zu sein in der Sprache und auch poetisch zu sein in der Sprache und so viel ausdrücken zu können.
Ist Russisch eigentlich sehr kompliziert von der Sprache her?
Naja, schon. Also ich als Muttersprachlehrerin habe mich schon mehrmals gefreut, dass ich eben Russisch als erste Sprache habe, weil nach allen den grammatikalischen Hindernissen und vielen, vielen Regeln, die man in 10, 11 Jahre an der Schule täglich studiert, erscheinen schon mehrere andere europäische Sprachen ziemlich einfacher.
Mhm. Also Ihnen ist es dann leicht gefallen, Deutsch zu lernen?
Naja, Deutsch wahrscheinlich vor allem, weil die deutsche Sprache und die russische schon eine ähnliche Struktur haben mit vielen Kasus und Deklinationen und sehr, sehr, sehr klaren Regeln.
Mhm. Wird in der Schule großer Wert gelegt auf die Sprachausbildung in der Muttersprache Russisch?
Ja, schon. Jeder Schüler hat sehr viele Stunden vom Russisch und auch von der russischen Literatur.
Mhm. Was fasziniert Sie selbst an der russischen Sprache? Erzählen Sie uns.
Wenn man als Außenstehende so rein statistisch vielleicht schauen würde, so kann man als erstes sich an den kyrillischen Alphabet abschrecken oder an den 6 Kasus, die wir haben, die 33 Buchstaben oder die für die Europäer total ununterscheidlichen und unaussprechbaren Lauten wie Tsch, Sch und Sch.
Klingt alles gleich für uns, ist
ja,
aber ein
sind
großer
aber
Unterschied.
Drei verschiedene Buchstaben und drei verschiedene Lauten, genau. Was ich vorhin gesagt habe, diese Möglichkeit, erfinderisch sein zu dürfen in der Sprache, das aber auch binnen des Regelns, also ohne sich gegen diese Regeln zu verstoßen. Und eins der anschaulichsten Beispiele dabei ist wahrscheinlich die Verniedlichung in der russischen Sprache. Mhm. Also wenn wir im Deutschen zum Beispiel vom Tisch ein Tischchen oder ein Tischlein machen können, so im Russischen kann man ganz, ganz viele Varianten von einem Wort dann verniedlichen sozusagen. Und das kann man nicht nur mit den Substantiven machen, sondern auch mit Adjektiven und auch mit Adverbien.
Also das ist wesentlich reicher als bei uns. Das heißt, die Sprache ist verspielter. Gibt es ein Beispiel dafür?
Ja, zum Beispiel, wenn ich kleine Junge sagen möchte, könnte ich dann es mindestens fünffach sagen. Malchik, Malchischka, Malchonka, Malchugan oder auch Malchonischka.
Wir werden das auswendig lernen, um es bei Gelegenheit einsetzen zu können. Also das ist ein unglaublicher Reichtum. Die Wortstellung bei Ihnen ist auch vielfältiger, also die Möglichkeiten, die Wortstellung eröffnet.
Ja, und damit eröffnet es auch eine gewisse Intonationsreichheit. Wenn zum Beispiel ich einen Satz aus drei Worten, Subjekt, Prädikat und Objekt, in einer europäischen Sprache bilden würde, so kann man aus drei Worten im russischen Sprache schon 6 Varianten von einem Satz bilden.
Hm. Das klingt sehr kompliziert. Wenn wir jetzt mal zu sprechen kommen auf das, was vor kurzem in Russland stattgefunden hat, nämlich die Abstimmung zu diesem Referendum, dann wird es ja bei Ihnen ähnlich sein wie bei uns. Das sind ja meistens so Ja-Nein-Fragen. Wird es überhaupt der Komplexität der russischen Sprache gerecht?
Ja, nein. Also was diese Abstimmung betrifft, so kann man das nicht verschweigen, dass natürlich diese Abstimmung sehr umstritten war und diese Veränderungen. Und das Witzigste daran ist, dass die Formulierung der Frage in der gemeinsam in der allgemeinen russischen Abstimmung, die hatte schon einen Fehler beinhaltet, einen grammatikalischen Fehler mit Kasus und mit Prädikat, mit Präposition. Das hat auch zu zahlreichen Witzen geführt und eine Gruppe von humorvollen Journalisten haben dann sich davon inspirierend eine eigene Umfrage durchgeführt auf den Straßen von Moskaus, um dann diese ganz kontroverse Abstimmung zur Konstitution auszulachen. Und hier kommt man wahrscheinlich dieser Reichtum der russischen Sprache auch ins Spiel. Also natürlich nur zum Lachen haben die dann die Passanten gefragt. Haben Sie nichts dagegen, dass der amtierende Staatsoberhaupt noch bis 2036 bleiben kann? Und die vorgeschlagenen Varianten, wie man antworten könnte, waren: Ja, ich habe nichts dagegen. Nein, ich habe nichts dagegen. Und die Leute haben sich totgelacht, weil zum einen ist es absolut sprachlich korrekt, auf beide Seiten zu antworten. Und zum anderen, weil diese beiden Varianten, die haben ja nur einen Sinn. Und das zeigt auch, manche unserer politischen Tricken sozusagen.
Ja, Durchblickt das denn jeder Bürger, was er dann nun antworten, ankreuzen sollte, um seiner Meinung Ausdruck zu geben? Oder ist das so ein Einheitsbrei, wo es eigentlich dann egal ist, was man ankreuzt?
Naja, bei dieser spielerischen Umfrage war das natürlich alles nur ein Witz, um dann die politischen Verhältnisse in unserem Land satirisch darzustellen. Aber was die tatsächliche Abstimmung betrifft, da waren sich ganz viele nicht im Klaren, worüber sie überhaupt abstimmen.
Weil die Formulierung Unklarheiten offen ließ?
Naja, die Formulierung hatte einfach einen grammatikalischen Fehler. Aber die vielen Änderungen zur Konstitution, die waren nicht durchschaubar für einen einfachen Menschen.
Musik ist auch eine Sprache, die verstehen wir alle. Sie haben uns einen Walzer mitgebracht.
Ja, ein russischer Schriftsteller und Dramatiker hat diesen Walzer komponiert. Der heißt Alexander Griboyedow und er war auch ein Gesandter. Und dieser Walzer ist einer der allerersten russischen Walzer von einem russischen Komponisten, die uns überhaupt überliefert werden.
Valentina Smekalina erzählt uns über ihr Land, Russland. Zu Gast im Sonntagsspaziergang Valentina Smekalina, studiert hat sie an der Moskauer Lomonossow-Universität, Historikerin ist sie. Ich denke gerade noch nach, Sie haben gerade gesagt, so, als Sie über den Reichtum der Sprache, der russischen Sprache geredet haben, gerade dieser Reichtum ist es ja der, der es erlaubt, poetisch zu sein.
Ja, ja, genau. Diese Biegsamkeit und Flexibilität auch, wenn ich aus vier Worten Satz 24 Varianten machen kann, mit dieser freien Wortstellung, von der wir vorhin gesprochen haben. Ja, das hilft enorm beim Dichten.
Kommen wir mal zu einem Thema, was uns in Deutschland zurzeit beschäftigt, um nicht zu sagen, es ist in Mode geraten. Es ist das sogenannte Gendern. Ich weiß nicht, wie weit es bis nach Russland schwappt, dass es diese Diskussion in Deutschland gerade gibt. Also das Bemühen, die weibliche Form immer wieder hinzuzufügen, um nicht in Verdacht zu geraten, man würde die Hälfte der Bevölkerung ausschließen. Gibt es diese Diskussion des sogenannten Gendern in Russland auch in ihrer Sprache?
Naja, bei uns gibt es diesem Problem überhaupt nicht. Und manchmal, wenn ich das in der deutschen Sprache höre, da habe ich ganz wenig Verständnis dafür und für mich klingt das eher irritierend.
Also wenn man das Innen oder das Sternchen mit einer Pause spricht. Aber wie ist das in Russland? Also gibt es da nicht eine Bestrebung von weiblicher Seite? Bitte, wir möchten auch genannt werden.
Nein, gar nicht. Und irgendwie erlaubt uns das Reichtum unserer Sprache, diese Vielfalt des Ausdrucks zu akzeptieren. Bei uns gibt es viele Berufe zum Beispiel, die ausschließlich eine männliche sozusagen Bezeichnung haben, aber niemand strebt auch das an, die irgendwie zu verweiblichen. Das würde nur Unverständnis hervorrufen.
Also die Ärztin bei uns ist der Arzt?
Ja, und auf Russisch ist ein Arzt Vrach und eine Ärztin wird auch genauso Vrach sein. Und wenn jemand versuchen würde, mit den verfügbaren Mitteln der Sprache eine Verweiblichung zu machen, so Vrachicha zum Beispiel zu sagen, so würde sich die Frau echt beleidigt fühlen, weil bei manchen Worten dieser Versuch, eine weibliche Form zu machen, führt zum Gegenteil und es klingt absolut respektlos, wie Direktrisa, Vrachicha oder Starajicha, das ist unakzeptabel. Hm. Und keine der Frauen würde sich auch in der weiblichen Form benennen.
Hm. Lässt das auf, wie soll ich das jetzt nennen, auf ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein der Frauen in Russland schließen oder hat das andere Gründe?
Naja, vielleicht, das ist schwer zu sagen natürlich, aber zum Beispiel unseren Dichterinnen, Anna Akhmatova und Marina Tsvetaeva, die würden es natürlich jetzt nicht dulden, dass ich die so nenne in der weiblichen Form, weil die haben es auch ausdrücklich verlangt, dass sie nur Poet und keine Poetin genannt werden.
Das ist fast umgekehrt wie bei uns.
Ja, so hat es sich historisch ergeben. Es gibt natürlich auch Berufe, die nur eine weibliche Form haben, wie Kinderfrau oder Näherin oder Ballerina, aber kein Mann hat sich auch beschwert.
Ach so, also selbst bei den Berufen, die nur von Frauen ausgeübt werden, da gibt es dann schon die weibliche Bezeichnung.
Ja, dann, natürlich.
Ja, also wenn wir noch einbeziehen, dass die russische Sprache sehr verschwenderisch ist, wie Sie uns erklärt haben, dann müssen wir vor diesem Hintergrund verstehen, dass dieses Gendern dann in Russland eher auf Unverständnis stoßen würde. Sie selbst übersetzen ja auch von Russisch ins Deutsche und umgekehrt. Sind Sie dann Übersetzerin oder Übersetzer?
Naja, wenn ich von meiner Tätigkeit auf Deutsch spreche, dann nenne ich mich natürlich Übersetzerin, weil ich weiß, dass das für die Deutschen akzeptabel und verständlich ist. Mm. Aber auf Russisch würde ich mich nie Perevodchica nennen, nur Perevodchik in der männlichen Form, weil es so auch eleganter ist.
Mm. Was wir nicht alles lernen durch Sie, Valentina Smekalina im Studio. Wir kommen zu einem, wie soll ich sagen, einem Thema, was uns auch beschäftigen soll. Das ist auch mir und nicht wenigen außer mir aufgefallen. Wenn man durch zum Beispiel Moskaus Straßen geht, dass die Mienen, die Gesichter eher ernst sind und einem kaum ein Lächeln begegnet. Und das muss ich Sie gleich jetzt unbedingt noch fragen, woran liegt das wohl und wie ist das gemeint? Wir hören im Hintergrund?
Ja, wir hören das Volkslied O du breite Steppe und ich denke, dass die Stimmung dieses Liedes auch Aufschluss geben kann über Ihre Frage.
Dann hören wir erstmal das Lied und dann bekommen wir Aufschluss von Ihnen.
Oh,
Frau Smekalina, das klingt trüb, das klingt nachdenklich, das klingt ein wenig schwermütig für uns, für die deutschen Ohren und für Sie?
Ja, schwermütig klingt das schon. Bei diesem Lied stellt man sich diese breite, unendliche Steppe, diese Breiten des Landes. Und ja, manchmal wiegt es irgendwie schwer über der Seele einerseits. Andererseits sind aber auch diese Weiten, ja, dieser Spielraum für einen russischen Menschen. Ja, und zu Ihrer Frage, ja, die Leute sind besorgt. Die Leute haben kein einfaches Leben in unserem Land und das lesen sie auch den Gesichtern ab, vor allem auch in den Großstädten. Ich denke, das wäre auch noch prägender und ausgeprägter, dann viel entfernter von Moskau. Aber das bedeutet ja aber nicht, dass in Russland die Leute gar nicht lächeln oder irgendwie so sehr trübsinnig wären. Es liegt einfach daran, dass die Funktion eines Lächelns bei uns eine ganz andere ist.
Aha. Und die wäre?
Naja, also bei uns ist ein Lächeln kein unabdingbarer Bestand der Höflichkeit. Also man kann höflich sein, auch ohne zu lächeln. Also auch im Ernst sein kann man lächeln. Und lächelt man zwischen Freunden oder zwischen Bekannten, ja, nur wenn man wirklich einen triftigen Grund hat. Und ein Lächeln muss schon vom Herzen kommen.
Also das scheint dann doch ein Unterschied zu sein, denn es gibt ja bei uns, jetzt könnte man es extrem ins Gegenteil verkehren, so eine Art aufgesetztes Lächeln, ja, fast schon ein festgefrorenes.
Ja, bei uns wäre das so eher verurteilt. Also natürlich in der letzten Zeit dringt auch zu uns ein die westlichen Werte und dieses Geschäftskultur, Unternehmenskultur oder auch bei der Marktwirtschaft. Natürlich wird jetzt jeder zehnfach in einem Geschäft in Moskau angelächelt. Aber für viele, das ist ja auch was Falsches. Und man kann auch jemandem einfach so ein bisschen verurteilen und sagen, ja, er hat aus Höflichkeit gelächelt. Also man spürt schon, wenn es etwas nicht ehrlich und nicht aufrichtig ist.
Nicht aufrichtig.
Und dann, ja.
Jetzt haben Sie uns gerade erklärt, dass die Menschen dort ein eher schweres Leben führen. Und das findet man dann wiederum auch in der Sprache.
Ja, ja, zum Beispiel manche Wörter haben wirklich eine sehr interessante Geschichte. Zum Beispiel, wenn man in Deutschland von der Erntezeit spricht, so spricht man auch wahrscheinlich vom Erntefest und von einer fröhlichen Zeit. Und bei uns wird diese Erntezeit mit dem Wort Strada bezeichnet und das kommt direkt vom Wort Leiden. In unserem vorwiegend kontinentalen Klima auf dem größten Teil des Landes ist diese Erntezeit ganz kurz. Und jahrhundertelang müssten Leute enorme Anstrengungen unternehmen, um dann alles zu ernten und sich das Leben für das nächste Jahr zu sichern. Daher war das eher eine Zeit fürs Leiden als fürs Freuen.
Das ist ein interessanter Aspekt. Dann aber auch nochmal zum Lächeln zurück. Das heißt, im öffentlichen Leben wird mit dem Lächeln sparsam umgegangen, aber im inneren Bereich der Familie, da ist es anders.
Ja, natürlich, da sind wir auch ganz normale Menschen wie alle anderen. Nur im Kollektiv wird es ein bisschen anders. Und es gilt schon, dass die Leute, die dich umgeben, die müssen schon deinen Grund zum Lächeln verstehen. Sonst wird es auch gesagt, smiech bez przyczyny priznak duraczyny. Das heißt, am vielen Lachen erkennt man den Narren.
Ah, würden Sie uns die Freude machen, dass noch mal etwas langsamer in Ihrer Sprache in Russisch zu zitieren?
Jo. Smiech bez przyczyny, priznak duraczyny.
Gut, ich erspare Ihnen, meine Damen und Herren, das nachzusprechen. Aber wir haben es verstanden, welchen Stellenwert das Lächeln in Russland hat. Aber wenn wir als Fremde nach Russland kommen, für uns ist es ja schwierig, die prinzipiell eher hochgezogenen Mundwinkel abzustellen. Das verstehen die Menschen dort.
Ja, also sie müssen sich nicht zwingen, nicht zu lächeln. Also natürlich wäre das schon fröhlich akzeptiert.
Nochmal Musik innerhalb unseres Gespräches über die russische Seele und die russische Sprache. Valentina Smekalina, 31 Jahre, aus Moskau.
печаль свою. Ой, ты дольшка, доля, ой, ты пожалей меня, девку, да сбереги от него.
In vielen Ländern ist das Leben hart. In Russland ist es auch unter Umständen hart. Wie stellen sich Ihre Landsleute Glück vor?
Eine der Umfragen vor ein paar Jahren hat gezeigt, dass die russischen Leute sich eigentlich ganz glücklich einschätzen. Aber wahrscheinlich ist das damit verbunden, dass auch die Ansprüche nicht so hoch sind. Und es gibt auch eine Anekdote aus der sowjetischen Zeit, die uns veranschaulicht, ja, diesen Grad der Lebenszufriedenheit. Also was ist Glück? In der sowjetischen Zeit erzählte man sich es so, also um 6 Uhr morgens klingelt es an der Tür und da stehen Leute in Uniform, Polizisten, und unten wartet ein schwarzes Auto und ja, man versteht, was das meint, was damit gemeint ist. Und wenn man dann fragt, ist das Michanska Straße 6? Und du antwortest fröhlich, nein, das ist Michanska Straße 5, das ist Glück.
Ist es schon Glück, weil man nicht verhaftet wird?
Genau, genau.
Wahrscheinlich.
Wenn man in Ruhe gelassen wird, ja.
Ja, wenn man aktuell ein bisschen schaut auf die Proteste da in Sibirien, dann ist diese Stimmung da wahrscheinlich auch noch zu spüren. Denn es ist nicht leicht für die Menschen, ihrem Protest Ausdruck zu geben.
Ja, das ist gar nicht leicht. Und jetzt fängt es wieder mit der, ja, mit der Gewalt seitens der Staaten, der Polizei an. Und daher ist diese Anekdote, die ich eben erzählt habe, eigentlich sehr brennend.
Und wieder aktuell.
Leider.
Leider. Wir resümieren, Valentina Smekalina, die Menschen in Russland sind sehr, sehr herzlich. Ich habe mir aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, von wem es ist, ein Zitat: Der wahre Russe hat ein Herz vom Kind.
Naja, das ist das Zitat von demselben russischen Schriftsteller Iwan Turgenew, den wir zu Anfang gehört haben.
Was möchten Sie uns mit auf den Weg geben? Wir haben das gerade in den Umfragen vorhin gehört. Einige Menschen haben gesagt, es ist mein Sehnsuchtsziel, ich muss unbedingt mal nach Russland, ich werde das sehen. Und dann kommen die großen Städte, St. Petersburg und so weiter, die eben diese Sehnsucht ausdrücken, in ihr Land zu reisen. Sie können uns verstehen.
Ja, eigentlich freuen sich die Leute in Russland, wenn die Ausländer zu uns kommen und Spaß an unserem Land haben. Daher herzlich willkommen.
Valentina Smekalina, vielen Dank, dass Sie ein wenig berichtet haben über die russische Seele, über die russische Sprache, über das Gendern haben wir gesprochen, über die Art, Glück zu fühlen und zu begreifen. Und dass wir uns nicht irritieren lassen sollen, wenn uns nicht unbedingt ein Lächeln anstrahlt. Das Lächeln ist innen.
Ja, das Lächeln ist im Herzen.
Das Lächeln ist im Herzen. Danke, kommen Sie gut wieder zurück. Wir hören ein paar Sekunden Musik, denn wir wollen noch, vielleicht kommen Sie mit, auch was Internationales an den Lechweg zwischen Österreich und Deutschland, Tirol und Allgäu. Ja, wir sitzen hier noch im Studio und diskutieren noch über Russland und die russische Seele. Aber wir wollen, wie gesagt, noch an den Lech-Lebensspur Lech, da tut sich was an diesem Fluss. So werden im Rahmen grenzüberschreitender Interreg-Programme der EU die Renaturierung dieses Flusses sowie die Projekte Leben am Wildfluss im Naturpark Tiroler Lech und Lebensspur Lech, so heißt das, gefördert. Hier wird fließende Zusammenarbeit, ein schöner Ausdruck, also hier wird fließende Zusammenarbeit zwischen dem Lechtal und der Stadt Füssen im Allgäu als Kneippkurort praktiziert. Leben entlang des Flusses, eben Lebensspur Lech, das Wasser als Lebenselement mit und ohne den alten Wörishofener Pfarrerkneipp.
Es regnet im Holzgau im oberen Lechtal. Dicke Tropfen platschen auf das Mikrofon. Nebelschwaden umgeben uns im Tannenwald im hinteren Gföll, als Simone Knietl und ich uns zu unserer Kräuterwanderung in rund 1100 Meter Höhe aufmachen.
Ich komme eigentlich aus dem Kreis Weißwasser, aus der Lausitz und habe damals 1990 die 100 Mark Begrüßungsgeld geholt in Berlin und bin dann mit den 100 Mark hierher gekommen.
Aus der Lausitzer Krankenschwester ist eine fast waschechte Lechtalerin und Kräuterpädagogin geworden. Damals habe es auch so geregnet, erzählt sie lachend, während wir mittels eines frisch geschreinerten Holzbrückchens über einen sprudelnden Bach stapfen. Dort haben sich Blunken, wie es im Dialekt heißt, gebildet. Kleine Wasserbecken für heißgelaufene Wandererfüße bestens geeignet zum Naturkneipen. Liegen aus Fichte laden zum Ruhen ein. Kaum aus dem Wald heraus entschädigen uns leuchtend bunte, blühende Bergwiesen für den Dauerregen. Sie stehen wie weite Teile des Tiroler Lechtals unter Naturschutz und dürfen nur zweimal im Sommer gemäht werden, damit die Samen ausreifen können. Biologisch besonders wertvoll ist eine gelbblühende, doch vom Aussterben bedrohte Pflanze.
Das ist der Klappertopf, das ist eine Lippenblüte. Und an der Lippenblüte dran ist so tellerförmiges Gehäuse. Und in diesem Gehäuse wächst der Samen ran. Und wenn dieser ausgereift ist, dann fällt er in dieser Samenkapsel nach unten. Und wenn der Wind dann über die Pflanzen drüber geht, dann klappert das.
Wilder, intensiv lila blühender Salbei begleitet uns am Wiesenrand. Dost, der wilde Oregano, entfaltet trotz der Nässe sein intensives Aroma, als wir die Blätter zerreiben, auf dem Weg zurück ins Dorf. Die neu gebaute kleine Brücke mit der Blunkenkneipstelle im hinteren Quöll ist im Rahmen des zurzeit laufenden Interreg-Projektes Lebensspur Lech entstanden, erzählt mir Elmar Blas. Der Heimatkundler hat sich sehr für das Projekt engagiert. Das EU-Regionalprogramm fördert die Schaffung eines grenzüberschreitenden Natur-Gesundheits-Erlebnisraums rund um das Element Wasser. Und zwar vom Tiroler Lechtal bis in die Lechstadt Füssen im Allgäu. Mit und ohne die Ideen des alten Wasserdoktor Kneipp. In Holzgau heißt das Kneipen für alle in der Natur. Wasser treten Bewegung, gesunde Kräuter. Die Familie des Jeans, nein, nicht Lederhosen tragenden Elmar, lässt sich bis ins Jahr 1325 zurückverfolgen. Hatte sein Vater noch eine Landwirtschaft mit Ferienbetten, so betreiben er und seine Schwestern heute auf dem ehemaligen Hofgelände ein Hotel und zwei Gästehäuser.
Die Familie ist jetzt bereits schon ca. 250 Jahre im Lechtal. Mein Ururgroßvater war damals hierher gekommen als erster Mediziner aus dem Südtiroler Finchgau und auch die Familie meiner Mutter kommt aus dem Lechtal, aus Holzgau.
Die Vorfahren waren reisende Flachshändler, die den wertvollen Leinenrohstoff ins nahe Allgäu lieferten. Als Zeichen des Wohlstands ließen sie ihre Häuser mit barocker Scheinarchitektur und farbigen Szenen aus der Bibel verschönern, mit der sogenannten Holzgauer Lüftelmalerei. Die Tradition wird bis heute noch von der Familie und natürlich auch von anderen Einwohnern weitergeführt. Und der Lech, der mäandernde Fluss, war jahrhundertelang mehr Feind als Freund, mehr Fluch als Segen. Immer wieder brachte er Überschwemmungen und Not über die Lechtaler. Oft haben Großvater und Urgroßvater dem kleinen Elmar davon erzählt.
Die haben damals in Winterarbeit große Steine hergekarrt und an bestimmten Stellen, an denen der Lech immer wieder über seine Ufer tritt, eingesetzt und so erste Hochwasserschutzbauten gemacht, nur mit Naturbaustoffen, nur mit Steinen.
Die im 19. und 20. Jahrhundert angelegten Verbauungen des Flusses, wie auch in den Bergbächen der vier Seitentäler, wurden und werden im Rahmen von EU-geförderten Renaturierungsmaßnahmen zurückgebaut. Auch im Otterbach, der oberhalb von Grameis entspringt. Die mit 41 Einwohnern kleinste unabhängige Gemeinde Österreichs liegt in steilem Gelände auf rund 1300-1400 Meter Höhe. Der ursprüngliche Ort gehört zu den strukturschwachen Auszeitdörfern, die im Rahmen des Interreg-Projektes ebenfalls unterstützt werden. Bereits vor 8 Jahren sind Claudia und Hubertus Lindner hier angekommen.
Das ist der Valu, unser Rüde, unser Alpha-Rüde. Das ist die Lilly, unsere Alpha-Hündin. Sie ist die Schäfin. Die macht das mit sehr viel Würde.
Die gebürtige Dresdnerin hat Berliner Wurzeln. Ihr Mann stammt aus Niederösterreich. Er betreibt die Bergschule in Grameis, in der auch die Schlittenhunde zum Einsatz kommen.
Normalerweise, Huskies kennt man ja fürs Schlittenfahren. Bei uns in Grameis ist es ja nicht so flach. Und deswegen haben wir unsere Huskies von Anfang an darauf trainiert, dass sie Aufstiegshilfen sind. Also sprich, die kann man sich mit dem Bauchgurt vor den Bauch spannen und die ziehen schon so ihre 50 bis 100 Kilo. Und das hilft halt gerade bei inhomogenen Gruppen und es macht viel, viel mehr Spaß.
Für das Ehepaar Lindner war es eine Lebensentscheidung, aus dem Arbeitshamsterrad eines Krankenhausmanagers und einer Grafikdesignerin auszusteigen. Vor 3 Jahren ist Söhnchen Darius dazugekommen.
Für mich ist meine Arbeit keine Arbeit, sondern das Arbeit ist Leben. Aber wir nehmen uns auch jeden Tag die Stunde, um draußen zu sitzen und mit den Hunden zu gehen und haben quasi jeden Tag ein bisschen Urlaub.
Alles ist vereint unter selbsterbautem Dach. Bergschule, Wohn mit Laptop-Business, Basecamp. Sie hat eine Werbeagentur im Lechtal. Gemeinsam führen sie eine Unternehmungsberatung. Und als Add-on, wie Claudia sagt, ihr Basecamp mit 7 Schlafplätzen und selbstverständlich Bio-Frühstück für ihre auf Nachhaltigkeit bedachte sportliche Klientel. Über steilem Terrassengarten mit Steinmännchen, der rauschende Wildbach mit Blunken zum Wasserkneipen, voilà, Himalaya in den Lechtaler Alpen. Teile der Ufer des Otterbachs wie auch der anderen 3 Seitentäler gehören zum Naturpark Tiroler Lech. Dem Gewässerlauf folgend schlängelt er sich fast 62 Kilometer lang durch das ganze Tal bis zur deutschen Grenze. Ökophysiologin Yvonne Markel ist Vize-Geschäftsführerin des Naturparks.
Ja, wir sitzen genau über dem reißenden Wildfluss Lech im Naturparkhaus Klimmbrücke und der Name kommt nicht von ungefähr. Das Haus ist auf einer Brücke gebaut. Es bietet Informationen für Besucher und beherbergt eine Ausstellung, die Ausstellung Abenteuer Wildfluss.
In dem prämierten Plus-Energiehaus ist die letzte weitgehend ungeregelte Flusslandschaft der Nordalpen in den Teppich gewebt und steht für das Interreg-Forschungsprojekt Leben am Wildfluss. Eine der kleinsten Bewohner des Naturparks ist gleichzeitig auch eine der seltensten. Yvonne betreibt das wissenschaftliche Monitoring zur gut getarnten Schüchternen.
Genau, oh Schreck, das ist die gefleckte Schnarrschrecke. Und sie ist ein Kiesbankbewohner. Das bedeutet, sie braucht wirklich den Lebensraum, den nur ein Wildfluss liefern kann, nämlich diese Schotterbänke, die immer wieder umgewälzt werden und einer Dynamik unterliegen. Der Tiroler Lech ist einer von den letzten Lebensräumen in Europa, welcher der Schnarrschrecke zur Verfügung stehen.
Der Name des Insekts rührt daher, dass es beim Auffliegen ein schnarrendes Geräusch mit den Flügeln macht. Nur dann wird auch deren schöne rosarote Unterseite sichtbar. Yvonne verbringt gern auch ihre Freizeit am Arbeitsplatz, dem an schönen Tagen türkisblauen Fluss.
Also mich fasziniert der Lech schon von Kindheit an. Und ich bin damals schon als 6-Jährige, 7-Jährige in die Region gekommen und habe die Schotterbänke auch genossen und eben auch Steinmännchen gebaut. Ja.
Am Quellgebiet in der Nähe des Vorarlberger Formariensees beginnt der Lechweg, der das Gewässer 125 Kilometer lang begleitet. Er endet am Lechfall in Füssen im Allgäu. Dort treffe ich Stefan Fredelmeier. Unter uns brodelt der letzte Wilde der nördlichen Alpen noch einmal wild über künstliche Staustufen durch eine Klamm, bevor er gezähmt in den Forgensee fließt.
Also ich habe den Lech entdeckt durch Wanderungen auf dem Lechweg. Und wenn man den Lechweg geht, man braucht da gar kein Programm, man braucht gar keine große Infrastruktur, man braucht gar nichts, als wirklich diesem Lech zu folgen. Und er hat eine magische Ausstrahlung. Und so ein bisschen ist er auch ein Weg zu sich selbst.
Der gestandene Touristiker ist einer der Mitinitiatoren des Interreg-Projektes Lebensspur Lech. Im Rahmen dessen werden, wie auch in Holzgau, an vielen Stellen des schmucken Kneipp-Kurortes Füssen die Gesundheitslehren des Wasserdoktors in natürlicher Umgebung wieder für jeden erlebbar gemacht. Gerade entsteht ein sogenannter Besinnungsweg, Kneipp-Stichwort innere Ordnung, im ehemaligen Benediktinerklostergarten am Lech. Der Füssnerin Renate Carré gefällt die Idee.
Also einer meiner Lieblingsplätze, ganz klar, ist hier der Baumgarten. Es ist einfach Erholung. Man hört die Vögel, man hört das Wasser, es fließt so vor sich hin. Man kann entspannen und man fühlt sich einfach wohl hier. Ich bin gern hier an diesem Platz.
Ja, ich möchte es gerne nochmal betonen, die Lebensspur Lech verläuft entlang der Weitwanderroute Lechweg, die den Wildfluss von seiner Quelle in Lech am Arlberg bis zum Füssener Lechfall auf rund 125 Kilometern begleitet. Und der Lech, wir haben es gehört, steht dabei sinnbildlich für die Kraft und die Heilwirkung der Natur. Katrin Kühne hat uns hingebracht. Lebensspur Lech, das sei vielleicht auch noch vermerkt, hat eigene Homepage. Seit der Sommersonnenwende, 20. Juni, ist die am Start. Also wenn Sie sich informieren wollen über die gesundheitstouristischen Erlebnisräume dort, dann gehen Sie im Internet auf lechweg.com/lebensspur. Da finden Sie alles, lechweg.com/lebensspur. So, das war der Sonntagsspaziergang für heute. Schwerpunkt ist Russland gewesen. Nochmal danke an Valentina Smekalina für den Besuch im Studio. Wir bereiten Ihnen für nächsten Sonntag was hoffentlich ähnlich Interessantes vor. Schön, dass Sie zugehört haben heute. Andrea Stopp wünscht Ihnen einen schönen Nachmittag. Musik